Wunderbar haben wir gesungen, gestern, heute und für immer. Wie wir auch in Hebräer 13, Vers 8 lesen, Jesus Christus gestern und heute ist derselbe, auch in Ewigkeit, und das gilt auch für seine Verheißungen. Übrigens werde ich am Donnerstag nicht alleine fliegen nach Paraguay für 3 Wochen, sondern meine Familie kommt mit. In erster Linie gehen wir in den Urlaub, verbunden mit einigen Predigtdiensten und Vortragdiensten. Aber in erster Linie gehen wir meine Familie dort besuchen. Ich bin sehr dankbar, dass die ganze Familie mitkommen kann. Wenn man schon immer wieder unterwegs ist, dann möchte man den Urlaub nicht noch alleine verbringen. Das ist auch wirklich ein Geschenk Gottes. Ich darf noch kurz auf die STH Basel hinweisen. Ich habe die Prospekte immer noch dabei, heute Morgen noch wieder viele mitgebracht. Ich bin ja mit jemandem zusammengefahren und wir sind zur Nacht nach Richtung Basel gefahren. Bedienen Sie sich, in der Mitte haben Sie dann so ein Blatt, das Sie gerne ausfüllen dürfen und zukommen lassen. Da bekommen Sie die Informationsblätter mit der theologischen Beilage. 5-mal im Jahr gratis zugeschickt. Wir würden uns sehr freuen und motivieren Sie, junge Leute, die theologische Ausbildung zu machen. Es ist eine bibeltreue Hochschule mit Bachelor-, Master- und Doktoratsprogramm. Sie dürfen also auch bei uns ins Doktorat einsteigen, wenn Sie mögen, oder andere motivieren. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir auf der klaren Grundlage der Bibel, wo die Sachkritik an der Bibel konsequent abgelehnt wird, auch so eine Ausbildung anbieten. Und dann, wenn Sie das Hermeneutikbuch lesen, dann werden Sie schon eigentlich direkt mit hineingenommen ins Studium, denn das ist das, was ich im ersten Semester mit den neuen Studenten durcharbeite. Und da geht es unter anderem auch um die Auslegung der Offenbarung des letzten Buches der Bibel. Das hat immer auch mit Endzeit zu tun, das hat mit dem tausendjährigen Reich zu tun, das hat mit Israel zu tun. Ich lese uns den Text für heute Nachmittag aus dem Römerbrief, Kapitel 11, von 25 bis 27. Römer 11, von 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Nationen hineingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Soweit dieser Text. Und so wird ganz Israel gerettet werden, Zukunftsverheißungen für Israel nach Römer 11. Das ist das Thema. Wie gesagt, Sie finden das Thema auch in meinem Buch Israel und die Gemeinde. Da finden Sie dieses Thema schriftlich behandelt. Hier der Text und dann kurz die Übersicht, um die es heute Nachmittag geht. Nach einer Einführung werden wir uns ganz kurz mit der frühen Kirchengeschichte beschäftigen. Im Buch finden Sie wesentlich mehr darüber. Es ist wichtig, dass wir auch einen kirchengeschichtlichen Einblick und Überblick haben. Dann zum Begriff Israel in Römer 9 bis 11 und dann zum wichtigen Punkt, die zukünftige Rettung Israels nach Römer 11, 26. Zuerst stellt sich hier die Frage, was ist mit ganz Israel gemeint? Für uns vielleicht selbstverständlich. In der neutestamentlichen Exegese, wie so vieles, was für uns vielleicht selbstverständlich ist, leider nicht so selbstverständlich. Manche sagen, damit sei die christliche Gemeinde gemeint, bestehend aus Juden und Heidenchristen. Damit stellt sich natürlich auch die Frage, bestätigt Paulus im Römerbrief die Zukunftsverheißungen für Israel als Volk oder werden diese Verheißungen auf die christliche Gemeinde übertragen? Dann die Frage, und was heißt uns so in Römer 11, Vers 26, wenn Israel gemeint ist, wann wird das sein? Und dann eben eine zentrale Frage, wird der Begriff Israel hier neu definiert oder meint Israel tatsächlich Israel? Das ist so kurz der Überblick über das, was wir heute anschauen möchten. Zum ersten Schwerpunkt, die frühe Kirchengeschichte. Es ist interessant, dass die frühe Kirchengeschichte schon sehr schnell vom Neuen Testament weggekommen ist. Manche lesen die Bibel, und deswegen ist wichtig, dass wir das sehen, manche lesen die Bibel durch die Brille der Kirchengeschichte, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir hier klar unterscheiden. In der frühen Kirchengeschichte bereits ab der Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus, also ungefähr 50 Jahre nachdem der Apostel Johannes gestorben war, das muss man sich mal vorstellen, dann haben die ersten Kirchenväter gesagt, wir, die Kirche, wir sind das wahre Israel. Das man bezieht sich in einem Aussatz darauf und sagt, war Jesus der erwartete Messias, dessen schmachvolles Ende und glorreiche Wiederkunft in den Büchern des Alten Testaments vorhergesagt worden waren, konnte sich die Kirche als das wahre Israel betrachten, um dessen Willen sie geschrieben worden waren. Also die Kirche konnte sagen, wir sind das wahre Israel, weil das Alte Testament ja für uns geschrieben ist, weil der Messias ja für uns gestorben ist. Und das man bezieht sich weiterhin darauf und sagt, es sei für die urchristliche Mission ein nicht zu überschätzendes Qualitätsmerkmal. Das ist eigentlich was Positives für Israel, wenn man sagen kann, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ein weiteres Zitat von Dassmann: Als wahres Israel hatte die Kirche den reichen Überlieferungsschatz des Alten Testamentes im Rücken, ohne durch die Enge des jüdischen Nationalismus und Ritualismus eingeschränkt zu sein. Das heißt, eigentlich hat ja das Judentum den Weg freigemacht für die urchristliche Mission. Es ist ja sehr interessant, wenn wir Apostelgeschichte lesen, dass Paulus immer zuerst in die Synagoge ging. Und dort haben sich viele Leute bekehrt, besonders unter den sogenannten Gottesfürchtigen. Hier an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob die Kirche damit Israel enterbt hat durch die sogenannte Substitutionstheorie, das heißt auf Deutsch Ersatztheorie. Mit anderen Worten heißt das, dass die Kirche Israel ersetzt im Heilsplan Gottes. Der Barnabasbrief ist einer von diesen. Er sagt, das Alte Testament sei von den Juden missverstanden gewesen und sie hätten es für immer eingebüßt. Eistelos kann man wiedergeben mit endgültig eigentlich bis ans Ziel. Ein weiteres Zitat aus dem Barnabasbrief, Kapitel 14, die Verse 4 bis 5. Der Barnabasbrief wurde im 2. Jahrhundert nach Christus geschrieben. Das heißt dort, zwar hatte Mose es empfangen, das Alte Testament, sie, die Juden, aber erwiesen sich nicht als würdig. Wie aber haben sie es empfangen oder wir es empfangen, wir die Christen, lernt es. Mose empfing es als Diener, der Herr selbst aber gab es uns, damit, passen Sie auf, damit wir das Erbvolk sind, in dem er, der Messias, unseretwegen duldete. Er ist aber dazu erschienen, damit einerseits jene, die Juden, das Sündenmaß erfüllt bekämen und andererseits wir durch den Herrn Jesus, der Erbe des Testaments ist, es empfingen. Also ganz deutliche Aussage, von denen es einige gibt in der Kirchengeschichte. Wir schauen einfach ein paar an. Justin, der Märtyrer, ist wohl der Erste, der in Bezug auf die Kirche als von dem wahren Israel gesprochen hat. Er sagt, die Kirche sei das wahre geistliche israelitische Geschlecht, die eigentliche Nachkommenschaft von Abraham, Isaak und Jakob, aber auch von Juda, Josef und David. Mit anderen Worten, die Kirche hat all die Verheißungen Gottes an Israel im Alten Testament geerbt. Sie gelten jetzt nicht Israel, sondern der Kirche. Begründet wurde diese Sicht vor allem durch die allegorische Auslegung. Maßgebend ist da vor allem auch Origenes, der sagte, die Juden hätten keinerlei Anspruch mehr auf das Alte Testament und seinen Verheißungen. Zum nächsten Schwerpunkt der Begriff Israel in Römer 9 bis 11. Hier stellt sich die Frage, ob der Begriff Israel in Römer 9 neu definiert werde. Davon gehen einige Theologen aus, zum Beispiel Lüdemann. Ich erwähne nur einen, es gibt nicht nur Lüdemann, auch manche anderen. Gerd Lüdemann in Göttingen spricht von einer Spiritualisierung des Begriffs Israel in Römer 9, also von einer Vergeistlichung. Das Alte Testament und seine Verheißungen würden dadurch auf das neue Israel übertragen. Das neue Israel sei die Kirche. Römer 11, Vers 26 beziehe sich auf das neue Israel. Und so wird ganz Israel gerettet werden, bezieht sich demnach auf die Kirche. Das heißt, die ganze Kirche wird gerettet werden. Ob das vernünftig ist, ob das logisch ist, darüber wollen wir nachher noch nachdenken. Das ist auf jeden Fall diese Sicht. Lesen wir Römer 9, Vers 6 bis 7 und schauen, was dort steht. Römer 9, Vers 6 bis 8. Es geht in diesen drei Kapiteln um Gottes Verheißungen an Israel. Das ist das eigentliche Thema von Römer 9 bis 11. Paulus schreibt hier in Römer 9, Vers 6 bis 8, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet, als Nachkommenschaft, als Same eigentlich wörtlich. Ist das eine Neudefinition vom Begriff Israel? Ich meine, nein. Paulus sagt hier nichts Neues, sondern sagt, das war schon immer so. Was ich euch jetzt erzähle, steht im Einklang mit der Heiligen Schrift des Alten Testaments. Gottes Wort ist nicht hinfällig geworden. Die Verheißungen des Alten Testaments gelten immer noch. Und es geht hier um die Frage, wenn Einzelne oder einige oder vielleicht sogar manche in Israel an den Messias Jesus Christus nicht glauben. Was ist dann mit Gottes Verheißungen für dieses Volk? Und da sagt Gott, sagt Paulus, natürlich Gott durch Paulus, trotzdem sind Gottes Verheißungen nicht hinfällig geworden, denn es gab im Israel schon immer Ungläubige. Und in Wirklichkeit gehören nur die Glaubenden dazu. Gemeint ist also nicht ein transethnisches Israel, das heißt ein Israel, das über das Volk Israel hinausgeht, sondern ein innerethnisches Israel. Wenn Paulus sagt, nicht alle aus Israel sind Israel, dann meint er das Volk Israel und nicht alle gehören mit dem ganzen Herzen dazu. Das ist gemeint. Frage ist nur, wer gehört da nicht dazu? Da gibt's unterschiedliche Ansichten. Grundsätzlich geht man davon aus, dass Paulus meint, dass der gläubige Überrest, der gläubige Kern, den Kern in Israel bildet. Anders sieht das zum Beispiel Stegemann, Theologe von Basel. Er meint, Paulus beziehe sich hier gerade nicht auf das gläubige Israel, sondern auf das ungläubige Israel, das allerdings später zum Glauben kommen würde. Ein Zitat von Stegemann: Durch diese Dissoziation entsteht nun allerdings ein Israel, das an der endzeitlichen Inkraftsetzung seiner heilsgeschichtlichen Berufung noch nicht teilnimmt, aber in Zukunft teilnehmen wird. Das, so Stegemann, ich verstehe seine Argumentation zum Teil, kann sie aber schlussendlich nicht nachvollziehen, denn ich denke, dass Paulus sich hier wirklich auf den gläubigen Überrest bezieht. Der Begriff Israel erscheint 11-mal im Römerbrief, und zwar, und das ist sehr interessant, nur in den Kapiteln 9-11. Vorher spricht Paulus jeweils von den Juden. Der Begriff Israel erscheint zum ersten Mal im Römerbrief in Kapitel 9, Vers 6 und weiter. Und bezieht sich meistens auf das damals noch ungläubige Israel, das aber Gottes Verheißungen besitzt. Meistens also auf das damals noch ungläubige Israel, das aber in Zukunft zum Glauben kommen wird. Auch der Begriff Israelit erscheint Römer 9, Vers 4 und 11, Vers 1, auch nicht vorher, sonst nur noch einmal in den Paulusbriefen. Der Begriff Israel betont besonders die Zugehörigkeit zu den Verheißungen Gottes, die Gott diesem Volk, nämlich Abraham und seinen Nachkommen, gegeben hat. Was meint also Paulus, wenn er sagt, nicht alle von Israel sind Israel? Dann meint er, dass man an den Verheißungen nur durch den Glauben an Jesus Christus teilnehmen kann. Und er spricht von den Überrest, und dieser Überrest ist für Paulus die Garantie, dass ganz Israel in Zukunft teilhaben wird an der Erfüllung der Verheißung Gottes für Israel. Davon ist Paulus überzeugt. Gemeint ist also keineswegs die Kirche, wenn Paulus sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Dann zum nächsten Schwerpunkt, die zukünftige Errettung Israels. Lesen wir den Text noch einmal im Zusammenhang. Römer 11, von 22 bis 27. So wichtig, dass wir jeweils auch den Zusammenhang sehen, dass wir Bibelverse nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen. Römer 11, von 22 bis 27. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich, da wendet er sich an die Heidenchristen, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Aber auch jene, die Israeliten, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Soweit das Zitat. In Vers 23 sagt Paulus, wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Für einige Theologen ist das ein Argument, dass sie sagen, Paulus kann ja nicht die Errettung von ganz Israel erwartet haben. Denn sonst würde er hier in sich so einen Bedingungssatz schreiben. Wenn sie denn nicht im Unglauben bleiben, die Juden. Aber ich denke, dass er damit zwei Aspekte anspricht. Erstens, Meint er Israel in der Geschichte, der Kirchengeschichte, die Juden der Kirchengeschichte? Und da hofft Paulus und erwartet, dass möglichst viele zum Glauben an Jesus kommen. Das ist das eine. Und das andere ist dann diese Erwartung für die Zukunft, dass Paulus weiß, dann wird ganz Israel errettet werden. Und auch das nicht ohne Glauben an den Messias Jesus. Was meint Vers 25, wenn Paulus schreibt, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis das? Auch da gibt es ja unterschiedliche Auslegungen, ich bringe die jetzt nicht alle, nur das Wesentliche, apomeros, zum Teil, kann hier zweifach verstanden werden, kann heißen ein Teil aus Israel oder kann heißen nicht endgültig. Ich denke, dass hier vom Kontext her das Letzte betont wird. Natürlich stimmt Erstes auch, nur ein Teil von Israel wurde verstockt, aber Paulus betont hier, dass diese Verstockung irgendwann ein Ende haben wird. Sie geht zu Ende. Wann? Er sagt dann, bis das, griechisch achrihu, einige meinen, dass, da müsste man übersetzen mit während, achrihu heißt aber bis das und das erfüllt sein wird. Und das ist hier der Eingang der Fülle der Heiden ins Reich Gottes. Das ist also die Voraussetzung, bis das dann ganz Israel gerettet wird. Nun, was meint denn ganz Israel? Ich bin sehr dankbar, dass die Neutestamentler heute verstärkt das wirklich auf Israel beziehen. In der neutestamentlichen Exegese, denke ich, hat sich da doch etwas Positives entwickelt, auch wenn vieles nicht so positiv ist. Eine Ausnahme ist der Basler Theologe, der vor wenigen Jahren gestorben ist, Oskar Kullmann, der meint, ganz Israel beziehe sich hier auf die Bekehrung der Heiden und das bekehrte Israel. Was meint denn Kai Hutos und so? Das ist in der Auslegung dieses Textes ein ganz wichtiger Streitpunkt. Darüber kann man lange streiten. Manche sagen, und so sei hier modal gebraucht und das heißt auf diese Weise, und verstehen Sie, das hat ganz weitreichende Konsequenzen für das Verständnis des Textes, das heißt dadurch, dass die Fülle der Heiden eingeht, wird ganz Israel gerettet werden. Dann müssten wir jetzt die ganze Welt missionieren und wenn die ganze Fülle von Heiden sich bekehrt hat, ist ganz Israel gerettet. Und das würde heißen, ja, die Kirche sei das wahre Israel. Stimmt, der Text hat eine gewisse modale Bedeutung, aber das Temporale ist damit nicht ausgeschlossen, das Zeitliche. Wenn wir uns so im Neuen Testament untersuchen, und es gibt ganz wesentliche Stellen, die zeigen das, dann heißt es immer, und als Folge davon, zum Beispiel nachzulesen, Apostelgeschichte 7, Vers 8, wo Stephanus sagt, dass Gott mit Abraham einen Bund der Beschneidung gemacht hat und so zeugte er Isaak und so weiter und Isaak zeugte Jakob und. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 17, da heißt es, dass wir entrückt werden dem Herrn entgegen und so werden wir bei ihm sein alle Zeit. Nicht dadurch oder während wir entrückt werden, das würde ja heißen, dass wir ewig entrückt würden, das macht keinen Sinn, sondern als Folge der Entrückung werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und so müssen wir das uns so auch an unserer Stelle verstehen, das heißt, als Folge der Bekehrung der Fülle der Heiden wird ganz Israel gerettet werden. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis das. Und dann, wenn das geschehen ist, dann wird diese Verstockung aufgehoben werden und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das ist meines Erachtens die Logik des Textes. Ich zitiere noch einen weiteren Theologen, Wilkins. Er schreibt, so wird Israel errettet werden, wie es in den beiden voranstehenden Satzgliedern gesagt ist, nämlich mitten aus ihrer Verstocktheit und deren schon drohender Unheilsfolge heraus und erst nach dem vollständigen Eingang der Heiden als der Folge seiner Verstockung, also auf schlechthin wunderbare Weise. Denkt, dass das nicht falsch ist, sondern eine Menge Wahrheit enthält. Danitzke bezieht das uns so auf das Folgende. Wie geschrieben steht, ist für Lose dann wiederum ausgeschlossen. Darüber müssen wir jetzt nicht streiten, ob das und so sich mehr auf das Vorangehende bezieht oder auf das Folgende. Klar ist, dass Paulus die Errettung von ganz Israel im Einklang mit der Schrift sieht. Wie geschrieben steht. Das heißt, Paulus hat das, was er hier sagt, im Alten Testament gefunden. Und er bezieht sich auf die Schriften des Alten Testaments und bezieht das auf die Errettung von ganz Israel. Dabei zitiert er aus Jesaja 59, Vers 20 und 21. Wo es heißt, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wie ist das zu verstehen? Was ist ganz Israel? Ganz Israel ist ganz Israel, ist klar. He? Und doch gibt es da viele Fragen. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen alle Fragen heute nachmittags beantworten kann, aber ich will versuchen, ein paar wesentliche Fragen zu beantworten. Was heißt ganz Israel? Gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Bruce, der Theologe, bezieht sich auf das Mishnah-Traktat Sanhedrin, wo es heißt, ganz Israel wird am kommenden Zeitalter teilnehmen. Das kommende Zeitalter, hebräisch Ha'olam Haba, im Gegensatz zum gegenwärtigen bösen Zeitalter, bezeichnet das kommende Zeitalter das messianische Zeitalter. Und dann heißt es, ganz Israel wird daran teilnehmen und dann wird geschrieben, wer nicht aus Israel daran teilnehmen wird. Zum Beispiel diejenigen, die leugnen, dass es eine Auferstehung gibt, also Sadduzäer und so weiter, werden alle nicht daran teilnehmen. Nur, was ist der Unterschied? Paulus bezieht sich auf das zukünftige Israel und dieses Mishnah-Traktat bezieht sich auf das geschichtliche Israel. Wird nicht an der Auferstehung teilnehmen, also der und der und der nicht. Aber ganz Israel wird daran teilnehmen. Das zu beachten, ein wesentlicher Unterschied, wird meines Erachtens zum Teil zu wenig beachtet. Gode meint, auch ein weiterer Theologe, alle einzelnen Personen in Israel seien gemeint, die individuelle Freiheit bleibe bestehen, aber niemand werde sie nutzen. Das heißt, der Einzelne könne sich dann schon gegen den Glauben beziehen oder entscheiden gegen den Glauben, aber er werde das nicht tun. Gaukler, ein weiterer Theologe, zitiere ihn, sagt, diese Weissagung kann kaum etwas anderes meinen als wirklich das ganze Israel, auch wenn für ihn viele Fragen offen bleiben. Oder Stanitzky, jeder Israelit ohne Ausnahme. Alle, wirklich alle. Und damit kann unmöglich die Kirche gemeint sein. Nun zum Alten Testament. Der Ausdruck ganz Israel, hebräisch Kol Yisrael, erscheint im hebräischen Alten Testament 154 Mal. In der Septuaginta Pas Israel 144 Mal. Ein paar Zitate aus dem 1. Samuel 25, Vers 1, da heißt es, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm, Samuel, die Totenklage. Und sie begruben ihn seine Heimat in Ramah. Waren alle Israeliten dabei oder nicht? Auch Kinder, auch Frauen, die Kinder haben und so weiter. Vielleicht sind doch ein paar zu Hause geblieben. Eine weitere Stelle, 1. Könige 12, Vers 1. Und Rehabiam ging nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Nun, ob sie wirklich alle gekommen sind? Ist mir aufgefallen, zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 29, da wird gesagt, und ganz Israel wurde von Mose versammelt. Und nachher sagt Mose, und diejenigen, die zu Hause geblieben sind. Also doch nicht ganz Israel. Nun, was ist gemeint? Schenk sagt, die seelische Ganzheit sei gemeint in Israel. Paulus bezieht sich auf die Verheißungen des Alten Testaments. Und was sagen die? Paulus bezieht sich vor allem auf den Überrest, der dann zum Glauben kommen wird. Von dem ist im Alten Testament immer wieder die Rede, zum Beispiel in Jesaja 11, Vers 21 bis 23, wo es heißt, und ganz Israel wird sich zum starken Gott bekehren. Und wer ist dieser starke Gott? Da wird ein Kapitel vorher erwähnt, in Jesaja 9, Vers 5 und 6. Das ist der Sohn, der geboren werden wird. Er wird als starker Gott bezeichnet, als ewig Vater, als Friedefürst, und er wird auf dem Thron Davids herrschen, heißt es von ihm. Das ist der kommende Erlöser, der Messias Jesus. Oder Jesaja 45, Vers 25. In Jahwe wird der ganze Same, das heißt die ganze Nachkommenschaft Israels, gerettet werden und wird sich rühmen. Eine weitere Stelle, Jesaja 54, Vers 13, danach werden alle deine Söhne Jünger Jahwes sein und großen Frieden haben. Und ich glaube, dass der Kontext oder diese Stellen noch zeigen, dass wirklich ganz Israel gemeint ist, dass alle dann zu diesem Glauben kommen werden. Leider muss man auch sagen, durch eine große Bedrängnis hindurch. Ja, man würde diese Stellen am liebsten verschweigen, aber die stehen auch in der Bibel. Zum Beispiel in Sacharja 13, Vers 8 und 9. Und es soll in dem ganzen Land geschehen, spricht Jahwe, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Und ich will sagen, es ist mein Volk. Und sie werden sagen, Jahwe, mein Gott. Ganz Israel bedeutet aber auch nicht nur das Südreich, sondern auch das Nordreich. Wurde gestern noch angesprochen. Wegen des Nordreiches, wo sind die geblieben? Und wie wird Gott das schaffen? Ich weiß es nicht. Aber Gott wird das schaffen, ganz Israel zu retten. Und es waren im Südreich ja immer auch Leute, Personen aus dem Nordreich, aus den anderen Stämmen geblieben. Zum Beispiel die Leviten, aber nicht nur die Leviten. Ganz Israel heißt nach den Verheißungen des Alten Testaments, das Haus Juda und das Haus Israel, oder mit anderen Worten, das Südreich und das Nordreich. In Jeremia 31, Vers 37 heißt es, so spricht Jahwe, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft, den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht Jahwe. Das heißt natürlich ganz klar, ich werde sie deswegen nicht verwerfen, weil Gott ihnen die Sünden vergibt. Oder in Jeremia 31, Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Paulus bestätigt diese Verheißungen für Israels Zukunft. Wir kennen zum größten Teil zumindest Römer 11, Vers 29. Gott können seine Gnadengaben und seine Berufung kann er nicht bereuen, sind unbereuerbar. Das heißt, Gott steht dazu. Wie auch immer Israel sich verhält, Gott wird zu seinem Ziel kommen. Paulus sagt weiter, und wenn das so ist, wenn sich diese Verheißungen für Israel erfüllen, dann wird das heilsame Auswirkungen haben, auch für alle Heiden. Nicht nur für Israel, sondern für alle Heiden. Und Gott hat eine Heilsabsicht mit der ganzen Welt. Zum Beispiel in Römer 11, Vers 12 lesen wir, wenn aber ihr Fall, der Fall der Juden, der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust, ihre Niederlage, der Reichtum der Nationen, der Heiden, wie viel mehr ihre Fülle. Und wenn hier von Israels Fülle die Rede ist, dann ist meines Erachtens nicht nur die Bekehrung von ganz Israel gemeint, sondern damit sind die Verheißungen des Alten Testaments gemeint, die von der zukünftigen Fülle Israels im verheißenen Land sprechen. Das heißt, Gott wird natürlich ihnen die Sünden vergeben, das ist das Wichtigste und das Entscheidendste. Und sie werden im Frieden leben, aber sie werden in diesem Land eben auch im Shalom leben, das heißt Heil haben in jeder Hinsicht. Und das Land wird gedeihen. Das schließt diese Fülle mit ein. Römer 11, Vers 15. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Wiederannahme anders sein als Leben aus den Toten? Leben aus den Toten bezieht sich meines Erachtens hier auf die Auferstehung der Toten im Zusammenhang mit der Bekehrung Israels, aber heißt auch Leben in Fülle. Wann wird das alles geschehen? Nun, das sagt Paulus hier nur indirekt im Kontext. Wann wird ganz Israel zum Glauben kommen? Der Zeitpunkt wird nur angedeutet. Offenbar wird das geschehen bei der Wiederkunft Jesu. Paulus sagt, aus Zion wird der Erlöser kommen und bezieht sich auf Jesaja 59 und sieht offenbar diese Bekehrung von ganz Israels, diese Rettung von ganz Israels im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Und so lesen wir es in Jesaja 12, Vers 10. Ich habe vorher aus Jesaja 13 gelesen. Jesaja 14 wäre interessant. Jahwe wird wiederkommen und seine Füße auf den Ölberg setzen. Und Jesaja 12, Vers 10 heißt es, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und, hier spricht Jahwe, sie werden mich erblicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Jahwe sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Mit anderen Worten, Israel wird erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 8, sie haben den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt, weil sie nicht erkannt haben. Sie hielten Jesus für einen Menschen, der meinte, er sei Gott. Und deswegen haben sie ihn gekreuzigt. Aber sie werden erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias. Und werden so zum Glauben kommen. Und ich meine, dass sich dann Verheißungen aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel aus Jesaja 25, Vers 6 bis 10, erfüllen werden. Dort lesen wir in Jesaja 25, Vers 6 bis 10, und Jahwe, der Herrscher, wird auf diesem Berg, auf dem Berg Zion, allen Völkern, alle Nationen, ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr Jahwe wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmacht seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun. Denn Jahwe hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist Jahwe, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Denn die Hand Jahwes wird auf diesem Berg ruhen. Von diesem Schleier oder von dieser Decke spricht Paulus auch im 2. Korinther 3. Und er sagt dort, dass die Juden, wenn sie das Alte Testament lesen, unser Altes Testament, der Ausdruck erscheint hier zum ersten Mal im Neuen Testament, man könnte auch übersetzen mit altem Bund. Wenn sie das Alte Testament lesen, dann sagt Paulus, haben sie eine Decke über dem Angesicht und diese Decke kann nur durch Jesus Christus weggenommen werden. Und die wird weggenommen werden. Und sie werden erkennen, wer Jesus ist und sie werden das Alte Testament erkennen. Stellen wie Sacharja 12, Vers 10, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Wie wird Gott das tun? Paulus spricht von einem Geheimnis und wir werden uns überraschen lassen. Aber wir können ganz sicher sein, dass er es tut. Und das ist wunderbar, dass wir wissen, Gottes Verheißungen bleiben bestehen. Und wir wissen ja sicher, dass eine schwierige Zeit auf uns zukommt und dass wir in einer schwierigen Zeit leben. Aber der Feind hat nicht das letzte Wort, auch nicht über Israel, auch nicht über die Gemeinde Jesu, sondern Jesus hat das letzte Wort. Und deswegen wollen wir festbleiben im Herrn. Und wir dürfen uns gegenseitig ermutigen zu diesem festen Standpunkt. Jesus ist Sieger, er hat den Feind besiegt und er wird als Sieger wiederkommen. Gott segne Sie. Vielen Dank.